NDR Info. Das Forum.
Legal? Illegal? Ganz egal. Dieser alte Sponti-Spruch bringt die Lage bei Cannabis ziemlich genau auf den Punkt. Denn der Konsum von Cannabis ist in Deutschland verboten. Eigentlich. Doch hierzulande, wie im ganzen Rest der Welt, ist Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Unvergessen Bill Clintons feinsinnige Aussage in seinem Wahlkampf 1992. Ja, ich habe geraucht, aber ich habe nicht inhaliert. Er wurde trotzdem US-Präsident. Inzwischen hat sich auch in Deutschland der Blick auf Cannabis verändert. Im März vergangenen Jahres schaffte Cannabis sogar den Sprung in die Legalität. Medizinischer Einsatz ist seitdem erlaubt. Doch die Diskussion über Sinn und Gefahr von Cannabis hat mit dem neuen Gesetz nicht aufgehört. Im Gegenteil. Marco Pauli berichtet über Schwebezustände zwischen Illegalität, Rausch und medizinischer Anwendung.
Hanf ist ein altes Kraut. Es begleitet Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Aus den robusten Fasern lassen sich Kleider, Seile und Papier herstellen. Gutenbergs Bibel etwa wurde auf Hanfpapier gedruckt. Und in den Blüten steckt eine große Kraft. Sie seien wirksam gegen Malaria und Rheuma, Epilepsie und Schmerzen, steht schon in frühen chinesischen und indischen Schriften. Sie wurden aber auch immer schon für rituelle Zwecke genutzt und um sich zu berauschen. Und deshalb haben die USA die Pflanze in den 1930er Jahren ganz verboten. Obwohl Cannabis, so der lateinische Name, damals zu den am häufigsten benutzten Schmerzmitteln gehörte, folgten viele Länder dem Verbot.
Doch die Prohibition bröckelt. In 9 Bundesstaaten der USA ist der Freizeitkonsum bereits legal. Auch Kanada hat kürzlich ein Gesetz zur Legalisierung verabschiedet. Davon ist man in Deutschland noch entfernt, aber 2017 wurde schon mal der medizinische Einsatz zugelassen. War dieser zuvor nur in Ausnahmefällen erlaubt, können Ärzte Cannabis nun zulasten der Krankenversicherungen verordnen. Kiffen auf Rezept, hieß es sofort. Doch wer in der Schmerzambulanz die Schmerztherapeutin und Palliativmedizinerin Maja Falkenberg nach Cannabis fragt, dem geht es nicht ums Vergnügen. Das zeigen schon die neu formulierten juristischen Voraussetzungen für den Einsatz.
Alle Patienten, die chronische Beschwerden haben, die die Lebensqualität ganz erheblich verringern, die Teilhabe am Leben vielleicht deutlich verschlechtern und die übliche Behandlungsmethoden und dazu gehören inzwischen eben auch die starken Schmerzmittel schon bekommen haben und die nicht ausreichend gewirkt haben, die hätten ein Anrecht auf eine Cannabisbehandlung.
Maja Falkenberg verschreibt Cannabispräparate und sie beschäftigt sich intensiv mit deren Wirksamkeit. Belege, dass die Mittel bei schweren Erkrankungen wirklich helfen, fehlten allerdings, schreibt sie in einem Artikel für das Deutsche Ärzteblatt. Verordnet wird Cannabis vor allem für Schmerzpatienten, bei Krebserkrankungen und bei Multipler Sklerose. Aber auch bei AIDS, Depressionen, Epilepsien, insgesamt bei 50 Krankheitsbildern.
Es gibt eine ganze Menge von Patienten, die das gerne ausprobieren wollen.
Etwa 17.000 Anträge auf Cannabiskostenübernahme wurden bei den 3 großen Krankenkassen bisher gestellt. Etwa 40% davon wurden abgelehnt. Oft wegen Formfehlern, aber auch, weil der medizinische Dienst der Krankenkassen andere Therapien für sinnvoller hält. Verschrieben werden Blüten und Fertigarzneien. Letztere enthalten zumeist 1 oder 2 wichtige Cannabis-Wirkstoffe.
In der Pflanze, wenn man Cannabis raucht, was wir hier auch verschreiben könnten, da ist eben die ganze Breite der Cannabinoide drin. Es gibt ja über 100 inzwischen bekannte. Davon sind höchstens 10 annähernd erforscht. In der Pflanze haben sie eben alle drin und wenn sie jetzt die Tropfen nehmen, dann haben sie nur das Tetrahydrocannabinol drin, also eine dieser Substanzen.
Dem Tetrahydrocannabinol, kurz THC, wird der Hauptanteil der berauschenden Wirkung von Cannabis zugesprochen. THC verändert die Wahrnehmung, vermindert die Schmerzempfindlichkeit und sorgt für die Ausschüttung von Glückshormonen. Der Hauptanteil des THC steckt in den Blüten der Pflanze. Diese werden aus den Niederlanden und aus Kanada importiert. Sie können als Tee getrunken, per Verdampfer inhaliert oder geraucht werden.
Ich verschreibe kein Cannabis zum Rauchen, weil ich das nicht unterstützen möchte, dass jemand raucht. Es gibt natürlich einige Patienten, die sagen, ich möchte es mit dem Verdampfer zu mir nehmen. Das ist vielleicht eine andere Situation. Aber da würde ich auch, ich hatte jetzt eine Patientin mit pulmonalen Beschwerden, die hat auch ein Asthma und die wollte nun Cannabis verdampfen. Das habe ich auch nicht gemacht. Da habe ich gesagt, da muss ich mit dem Pulmologen sprechen, weil ich das zum Beispiel wiederum gar nicht beurteilen kann. Ich kenne auch noch gar keine Literatur dazu, die nun sagen würde, das würde so einem Menschen nicht schaden. Weiß ich nicht. Also ich verwende im Regelfall die Tropfenzubereitungen aus dem ganz besonderen Grund, dass wir damit eine sehr exakte Dosierung erreichen, die beim Rauchen ja sehr viel schwankender ist, natürlicherweise.
Bernadette Wolf aus Hamburg erfuhr vor 8 Jahren, dass sie Multiple Sklerose hat. Inzwischen bekommt sie ein Cannabis-Spray. Doch der Weg dahin war steinig.
Auf jeden Fall wurde das dann eine Zeit lang mit den Schmerzen immer mehr und dann konnte ich nicht mehr richtig schlafen, weil nachts mein Gesicht wehgetan hat und meine Neurologin, aus irgendwelchen Gründen, wollte sie mir das nicht verschreiben.
Es existieren zwar Belege, dass Cannabis bei MS zur Linderung der Schmerzen und zur Besserung des Allgemeinbefindens führen kann, doch es bleibt den Ärzten überlassen, ob sie eine Cannabistherapie für sinnvoll halten.
Dann hatte sie mir dann irgendwann auch so ein Morphiumpräparat verschrieben, was natürlich ziemlich wirkungsvoll ist, wovon man aber ruckzuck abhängig wird.
Im Gegensatz zu Morphium ist das Risiko, von Cannabis abhängig zu werden, geringer. Es kann allerdings bei langem Konsum eine psychische Abhängigkeit entstehen.
Ich war parallel dann eben auch bei der Frau Dr. Falkenberg als Schmerztherapeutin. Und die meinte eben, dass ich das von ihr verschrieben bekäme.
Bernadette Wolf ist 50 Jahre alt. Trotz ihrer schweren Krankheit, obwohl sie schnell ermüdet, Schwierigkeiten mit dem Sprechen hat und inzwischen einen Rollator braucht, hat sie sich eine positive Ausstrahlung bewahrt. Beipackzettel von Arzneimitteln sind ihr seit Jahren vertraut, doch die Beschreibung in der Packungsbeilage ihres Cannabis-Medikaments sei vergleichsweise knapp und biete ungewöhnlich viel Raum zur Interpretation, findet Bernadette Wolf und zitiert:
Die Anzahl der Sprühstöße, die Sie jeden Tag benötigen, hängt von Ihnen persönlich ab. Finde ich jetzt, ja, ist ein bisschen diffus. Wenn Sie die für Sie beste Anzahl an Sprühstößen herausgefunden haben, wenden Sie diese Anzahl jeden Tag an.
Also hat die Patientin mit dem Medikament experimentiert.
Also ich hatte den Eindruck, dass man da ein bisschen high wird davon. Vielleicht steht deswegen in der Gebrauchsinformation, dass man immer 15 Minuten dazwischen lässt. So, keine Ahnung, also ist irgendwie alles ein bisschen nebulös.
Abhängig wurde Bernadette Wolf nicht von ihrem Cannabis-Spray und sie zieht ein durchaus positives Fazit ihrer Therapie.
Aber da toi meine Schmerzen im Moment weg sind, nehme ich das auch nicht. Aber es hat geholfen.
Sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten gibt es viele offene Fragen zum Thema Cannabis als Medizin. In den USA wurde vor 7 Jahren mit leafly.com eine Website gegründet, die offene Fragen anspricht und unter anderem Patienten dabei helfen will, aus den beinahe 2000 existierenden Cannabis-Sorten die richtige für sie zu finden. Während die US-Site auch Freizeitkonsumenten anspricht, versteht sich der deutsche Ableger leafly.de als reines Wissensportal über Cannabis als Medizin. Patienten mit verschiedenen Krankheiten berichten hier über ihre vor allem positiven Erfahrungen mit Cannabis. In der Krebstherapie wird eine appetitanregende, schmerzlindernde, entspannende, angstbefreiende Wirkung beschrieben. Es helle die Stimmung auf, berichten Menschen mit Depressionen, ohne die Nebenwirkungen von Psychopharmaka. Auch bei Asthma, ADHS, chronischen Schmerzen und Migräne könne Cannabis-Symptome lindern, heißt es hier.
Die derzeitige Studienlage zeichnet ein etwas anderes Bild. Bei vielen Krankheiten zeigte sich bei der Mehrzahl der Patienten keine positive Wirkung. Es gibt aber auch nicht wenige, die behaupten, die Studienlage sei deshalb nicht gut, weil die Pharmaindustrie kein Interesse habe, in substanzielle Studien zu investieren. Mit dem Wirkstoff einer Pflanze lässt sich kein Geld machen. THC lässt sich nicht patentieren, sagte zum Beispiel der Schweizer Neurologe Markus Weber in einem Interview mit der Huffington Post. Maja Falkenberg sieht für ihr Fachgebiet eine sehr umfangreiche Studienlage. Doch gute Ergebnisse zeigten sich nur bei neuropathischen, also bei Nervenschmerzen.
bei allen anderen Schmerzen, und dazu gehören eben diese ganzen muskuloskeletalen Schmerzen, also Schmerzen der Muskulatur, der Gelenke, des Rückens, sind die Nachweise für eine Schmerzreduktion ausgesprochen schlecht statistisch. Also keine wissenschaftliche Evidenzen, das heißt weniger als 40% der Patienten hatten eine Schmerzreduktion gehabt.
Andererseits, es ist erwiesen, dass Cannabis einen Teil unseres Nervensystems beeinflussen kann. Doch noch ist weitgehend unbekannt, wie das körpereigene, sogenannte Endocannabinoid-System funktioniert. Dieses System, benannt nach den Wirkstoffen von Cannabis, auf die es unbestritten reagiert, umfasst Rezeptoren, die wichtige körperliche Prozesse wie Immunfunktion, Appetitregulierung, Gedächtnis und Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Von so einer positiven Beeinflussung der Schmerzwahrnehmung durch Cannabiswirkstoffe kann Maja Falkenberg aus ihrer Praxis berichten.
Eine ältere Frau, wo wir, die nahm vorher von einem Opiat 60 Milligramm, und unter dem Cannabis ist sie mit dieser Dosierung auf 20 Milligramm runtergegangen. Und das fiel ihr ganz leicht. Ich glaube, wir wären auch letztendlich sogar noch rausgekommen. Dann kriegte sie aber Nebenwirkungen, die in der Literatur irgendwie für mich gar nicht bekannt war.
Es gibt noch viel zu erforschen und zahlreiche Unklarheiten. Sehr ungewöhnlich für ein zugelassenes Medikament, findet Maja Falkenberg. Dennoch verweigert sie sich nicht, wenn Patienten es ausprobieren möchten.
Vielleicht gibt es ja einzelne Patienten. Vielleicht müssen wir es genauso machen, dass wir bei jedem Einzelnen gucken, ob es ihm hilft und ihn aber so eng begleiten, dass wenn wir messbar keine Schmerzreduktion haben, wir wieder rausgehen.
Die Neugier unter ihren Patienten sei da, sagt Maja Falkenberg. Es gäbe aber auch viele Vorbehalte.
Ja, die haben Ängste vor Kontrollverlust, ganz entscheidend. Die haben, also gerade ältere Menschen haben von jungen Leuten gehört, die sich seltsam benehmen, und gerade so aus dem Tumorbereich, die Patienten, die dann irgendwie das Gefühl haben, alle sagen, ich soll doch gegen meine Schmerzen das nochmal versuchen. Die wollen es vielleicht gar nicht unbedingt aus eigenem Antrieb, aber hören das denn so und haben einfach Ängste davor, dass ihnen irgendwas passiert.
Was passiert im Bewusstsein während des Konsums oder direkt danach? Rüdiger, wie er genannt werden will, kennt sich da aus. Der 33-Jährige baut gemeinsam mit Freunden seit Jahren diverse Sorten Cannabis an und er raucht es, gerne per Verdampfer. Seine Stimme ist hier technisch verfremdet.
Und schon darauf ausgelegt, eben nicht mehr zu erzeugen als das, was wir selber auch verbrauchen. Alle 3 Monate dann ungefähr. Wir sind alle ausgesprochen interessiert an der Materie selbst, haben uns also die einen mehr, die anderen weniger auch viele Jahre mit dem, was so auf botanischer Ebene dahinter steht, auseinandergesetzt und sind eigentlich eher so aus Liebhaberei dann auch dazu gekommen. Und das, worauf wir das in der Regel absehen, ist jetzt nicht der höchste THC-Gehalt oder so, sondern eigentlich eher eine gute Bandbreite aus verschiedenen Aromen auf der einen Seite, aber eben auch Wirkweisen.
Für Rüdiger geht es nicht um medizinische Anwendungen, sondern um die bewusstseinsverändernde Wirkung von Cannabis.
Was macht es mit mir? Also es macht, gute Frage. Ich habe da ehrlich gesagt so konkret nie drüber nachgedacht, was es eigentlich macht. Es entspannt auf jeden Fall an vielen Stellen. Auf der anderen Seite sensibilisiert es aber auch sehr für äußere Eindrücke, aber auch für den inneren Monolog, den man womöglich führt, wenn man es alleine macht. Kommt es doch häufig vor, dass man sich so in Tüdelkram verliert, dass man also nicht dabei bleibt, eine Sache zu machen, einen Film zu gucken, sondern gleichzeitig auch andere Dinge und am Ende dann feststellt, dass man eigentlich gar nichts gemacht hat. Aber auch das ist meistens ganz nett.
Der französische Schriftsteller Charles Baudelaire gehörte zu einer Gruppe französischer Wissenschaftler, Literaten und Künstler, die mit Cannabis experimentierte. 1860 hat er einen Essay verfasst, Die künstlichen Paradiese, der sich mit der Wirkung der Droge befasst. An Neugierige gewandt schreibt er, dass sie im Haschisch keinerlei Wunder finden werden, sondern nichts als die gesteigerte Natur.
Der Mensch kann dem Schicksal seines physischen und moralischen Temperaments nicht entschlüpfen. Der Haschisch wird für die Eindrücke und die dem Menschen eigentümlichen Gedanken zum Vergrößerungsspiegel. Aber zu einem Spiegel eben nur.
Charles Baudelaire und die anderen Teilnehmer seines Clubs nahmen das Rauschmittel als Süßspeise zu sich, vermengt mit Pistazien, Butter und Orangensaft. Die Wirkung beschrieb er danach so:
Zuerst befällt dich eine gewisse lächerliche, unwiderstehliche Heiterkeit. Diese Anfälle grundloser Lustigkeit, deren du dich beinahe schämst, wiederholen sich häufig und unterbrechen die Pausen, in denen du verblüfft versuchst, dich zu sammeln. Die einfachsten Worte, die alltäglichsten Gedanken erhalten ein neues und merkwürdiges Aussehen. Du wunderst dich sogar, sie bislang so einfach gefunden zu haben.
Rüdiger konsumiert nur am Abend, nach der Arbeit, sagt er, und besser nicht, wenn er etwas Spezielles vorhat.
Ich sehe das Ganze überhaupt nicht unkritisch. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es eben eine Droge ist, die auch mit Nebenwirkungen einhergehen, die nicht unbedingt das sind, was ich gerne möchte. Und zuvorderst und fast als einziges, aber ist da auch zu nennen, dass ich im Großen und Ganzen doch weniger aktiv bin, als ich es wäre, wenn ich nicht kiffen würde, insbesondere an den Wochenenden und ähnliches. Dass einfach der Anlass immer kleiner wird, überhaupt irgendwas machen zu müssen, weil das, was man also in dem Moment erfährt, schon hinreichend angenehm ist. Dadurch geht einem natürlich viel durch die Lappen, wenn es irgendwie so um soziale Angelegenheiten geht.
Der Anbau für den Eigenbedarf sei günstiger, sagt Rüdiger, und vor allem reiner als die bisweilen zweifelhafte Qualität von Straßencannabis. Und die Illegalität?
Gewissensbisse hat keiner von uns. Es ist ein Verbrechen ohne Opfer. Und dementsprechend haben wir da auch wirklich keine moralischen Bedenken.
Doch Anbau und Besitz von Cannabis ist in Deutschland strafbar. Wenn auch bei Besitz von geringen Mengen seit 1994 keine Strafverfolgung mehr stattfindet, stattfinden sollte, klagt Georg Wurth, Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands.
Die sogenannte freie Menge, wie das manche denken, dass die halt komplett straffrei ist, gibt's nicht. Es gibt nur eine geringe Menge, bis zu der die Strafverfahren eingestellt werden können. Das ist ein dramatischer Unterschied, weil die Leute haben dann eben ein eröffnetes Strafverfahren, das auch überall registriert wird, im Polizeicomputer, im erweiterten Führungszeugnis und so weiter. Und dass die nicht bestraft werden, ist auch nicht immer so. Das ist halt eine Kann-Einstellungsregel, muss aber nicht so sein und wird in den einzelnen Bundesländern auch sehr unterschiedlich gehandhabt. In Bayern zum Beispiel, wenn man zum zweiten Mal mit einem halben Gramm erwischt wird, muss man schon mit einer empfindlichen Strafe rechnen, während die Verfahren wahrscheinlich in Berlin auch 10-mal eingestellt werden, wenn man mit einem halben Gramm erwischt wird.
Trotz der Illegalität haben im vergangenen Jahr geschätzt 3 Millionen Deutsche Cannabis konsumiert. Weltweit waren es im Jahr 2016 laut jüngstem UN-Drogenbericht 192 Millionen, Tendenz steigend. Außerhalb des eigenen Kreises spricht in Deutschland kaum jemand über den eigenen Konsum. Kein Wunder, meint Georg Wurth vom Hanfverband.
Ich muss halt mit massiven staatlichen Repressionen rechnen, wenn ich mich als Cannabiskonsument oute. Und auch am Arbeitsplatz muss ich mit Repressionen rechnen. Ich muss mit Führerscheinverlust rechnen. Wenn der Konsum bekannt wird, dann muss ich damit rechnen, dass das im Zweifelsfall möglicherweise sogar mein Leben versaut. Wir haben zum Beispiel ganz viele Sorgerechtsfälle, wo dann auf einmal nach der Trennung der Konsum eines Partners zum Thema wird, weil es sich so schön eignet. Ist ja illegal, man kann ja ein Kind nicht zu einem Elternteil schicken, was illegale Drogen konsumiert, während Alkohol da viel weniger ein Problem ist.
Legalisierungsdebatten haben mittlerweile auch oft einen wirtschaftlichen Hintergrund. Mit Cannabis lässt sich viel Geld verdienen. In Kalifornien, wo seit Anfang des Jahres der Freizeitkonsum legal ist, werden damit Milliarden Dollar umgesetzt und der Staat verdient an der hochbesteuerten Droge kräftig mit. Georg Wurth hat keine Zweifel.
Ich bin mir sicher, dass Cannabis auch in Deutschland legalisiert wird. Die Frage ist wirklich nur noch, wie lange dauert das noch?
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, will das verhindern. Gerade bei jungen Erwachsenen berge der Cannabiskonsum das Risiko bleibender Hirnschäden, weshalb sie gegen eine Legalisierung des Freizeitkonsums ist. Die medizinische Nutzung ist aber wohl nicht aufzuhalten, denn ganz offensichtlich profitieren viele Patienten davon, auch wenn sich das nicht immer wissenschaftlich erklären lässt.
Sie hörten das Forum. Heute zwischen Medizin und Droge. Cannabis, das umstrittene Gewächs. Eine Sendung von Marco Pauli. Redaktion Juliane Eisenführ.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.